Jetzt haben wir. Da sind wir. Auch guten Morgen von mir. Schön, dass ihr da seid. Letzte Woche hatten wir die Frage, oder wurden wir mit einer Frage konfrontiert: Wie stehst du vor Gott? Eigentlich, wie gesund ist deine Beziehung zu Gott, mit dem Vater? Es ging um Glauben, ob man glaubt oder nicht. Es ging um Demut und Vertrauen. Heute, wir gehen weiter. Wir sind im 18. Kapitel, Vers 18. Und es geht weiter, aber diese Woche haben wir praktisch zwei Gedankenanstöße. Wir sind zum Leben mit Gott eingeladen. Und die Frage ist, lehnen wir das ab oder nehmen wir seine Einladung an? Und Lukas bringt vor unsere Augen zwei oder verschiedene Reaktionen auf diese Einladung von Jesus. Die Menschen, einige sind Menschen, die das Reich Gottes hätte besser verstehen können, und sie haben es nicht verstanden. Während es gab andere Geschichten von anderen, in manchen Fällen, die nicht so besonders ausgebildet waren, die Gottes Reich verstanden haben. Das finde ich ganz interessant, diese verschiedenen Geschichten, die wir jetzt haben. Vor allem, was wir sehen, ist, dass zwei Gruppen von Menschen haben Jesus oder seine Einladung verpasst. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie haben nicht erkannt, dass Gott als Mensch da war, da gestanden hat. Aber die Armen, die Sünder, die Benachteiligten haben es begriffen. Wer Gott ist, dass Gott da war, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Sie haben begriffen, wie das Herz Gottes ist. Heute gibt es die Geschichte von einem Mann, der allgemein als der reiche Jüngling bekannt ist, in Lukas 18, Abvers 18. Und wir werden nicht den Rest vom Kapitel nicht lesen, aber teilweise lesen. Und hier haben wir wirklich ein Beispiel von weltlichen, konnte man sagen, damals geistlichen Erfolg. Nach den Maßstäben der damaligen Zeit, kann man sagen. Lukas gibt uns nicht die ganze Information von diesem Mann. Es gibt auch Stellen in Markus, ich glaube auch in Matthäus, diese Geschichte. Aber wenn wir diese Geschichte vergleichen mit allen drei Evangelien, dann wissen wir mehr über diesen Mann, dass er reich, der jung war, auch Macht hatte. Und ich habe mir die Frage gestellt, was könnte man mehr wollen? Was hätte man mehr gehabt in diesem Leben? Aber er war nicht glücklich. Er hat viel. Ich glaube, sonst hätte er nie vor den Füßen von Jesus gefallen. Das lesen wir in Markus 10 zum Beispiel. Und hat diese Frage gestellt: Was kann ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? diese Frage. Schauen wir diese Frage, überlegen wir, was fragt er eigentlich? Was kann ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Ich denke, wie die Menschen damals gedacht haben, in dieser Zeit von Jesus, hat er mehr in der Richtung gedacht, nicht im Himmel zu sein, wie gehe ich im Himmel, sondern wie kann ich diese endzeitliche messianische Königreich genießen oder dazugehören. Es war das Leben, das beim Geben des Gesetzes im Alten Testament angeboten wurde. Da sieht man das in 5. Mose zum Beispiel, 6,2. Das Versprechen im Gesetz war Leben. Sie haben das Versprechen bekommen, dass sie leben werden. Tu dies und du wirst leben, die 10 Gebote folgen. Du wirst lange leben. Aber dieser reiche junge Mann gehörte offensichtlich zu denen, die viel hatten, aber doch noch innerlich leer waren. Er sah in Jesus, was er danach gesucht hat, was er so verzweifelt suchte. Und er begann seine Rede mit 2 Worten, was auch interessant ist. Gute Lehre. Warum hinterfragt Jesus diese Anrede, gute Lehre? Man kann denken, ja, Jesus war schließlich gut, oder? Er war ein guter Mensch, hat was Gutes gesagt, was Gutes gelehrt. Ich denke, Jesus wollte sicherstellen, dass der Mann es versteht, dass nur Gott gut ist. Gott ist die einzige Quelle des Gutes. Oder? Vielleicht wollte er Jesus schmeicheln, dass er ihm eine angenehme Antwort gibt. So wie, du machst es gut so, mach weiter, wollte er hören. Das hat Jesus aber nicht getan. Jesus gibt ihm eine Antwort und die zeigt, dass man das Gute bekommt, wenn man an Gottes Gebote hält. Dann nimmt man an Gottes Güte teil. Und als Jesus die 5 Gebote gezählt hat und der Mann konnte sagen, ja, die Gebote habe ich alle gehalten. Vielleicht fühlt er sich bestätigt. Mein Leben ist gut. Ich habe das alles richtig gemacht. Aber dann stellt Jesus eine Frage, die ihm verwehrt hat. Und man sieht, dass er kämpft mit seiner Idee, was ein sinnvolles Leben wirklich bedeutet. Das Problem war mit diesem Mann, ist, dass er das erste Gebot nicht eingehalten hat. Und das hält ihm vom Leben fern, was Gott wirklich wollte. Er hat andere Götter statt Gott angebetet. Was war Jesus' Anforderung, das haben wir nicht gelesen, verkauft alles. Folge mir nach. Aber diese Götzen konnte er nicht hinter sich lassen. Sein Besitz, sein Geld. Wie sollen wir diese Aufforderung von Jesus verstehen? Wir müssen seine Antwort richtig verstehen, weil ich denke, wir können ihn leicht missverstehen. Die Frage für uns ist, sollen wir unseren Besitz verkaufen? Darf ich mich nichts Neues oder Schönes haben oder gönnen? Ich mag, wie ein Theologe diese Frage beantwortet hat, Earl Lavender. Er sagte, es kommt darauf an. Was hielt diesen Mann davon ab, das wahre Leben zu finden? Er vertraute auf sein Geld anstatt auf Gott. Er jagte nach dem Geld statt nach Gott und seinem Leben. Und Jesus sagt ihm, was er tun muss. Schmeiß die Dinge weg, die du anbetest. Gibt es jemanden, der es braucht? Und dann, wenn du Leben finden willst, folge mir nach, Jesus sagte. Verwende das Geld für seinen beabsichtigten Zweck, um für unsere Bedürfnisse zu sorgen. Und folge mir nach. Und du wirst Leben finden. Manchmal mögen wir solche Antworten nicht. Das Problem war nicht, dass es unangenehm war, was er tun musste, sondern er wurde damit konfrontiert, wie sein Leben war. Und statt darauf zu reagieren und sein Herz weich machen lassen, wurde sein Herz verhärtet, als er damit konfrontiert war. Seine Bereitschaft, seine Götzen aufzugeben, war null. Und dann kommt ich kann nicht sagen meine Lieblingsstelle in der Bibel, aber eine sehr witzige, auf einer Seite Stelle, die Jesus benutzt, um zu betonen, wie schwierig es ist, das Reiche im Gottesreich hineingehen können. Wie schwierig wir manchmal mit Reichtum haben. Jesus sagte, wie schwer wird es sein, für einen reichen Mann mit Gott in seinem Reich zu wandeln. Sogar ein großer Kamel kann leichter durch ein Nadelöhr kommen, als ein Reicher mit Gott in seinem Reich wandeln kann. Ja, ich weiß, es gibt verschiedene Auslegungen von dieser Stelle. Es gab tatsächlich ein Tor neben ein normalen Tor in Jerusalem, was schmaler war, und sie haben das Nadelöhr genannt. Ich habe diese Woche gelesen, das Wort Kamel auf Hebräisch ist ein Buchstabe entfernt von dem Wort für Tau, ein großes Seil, was sie für Schiffe benutzen, um ein Schiff, wenn ein Schiff zu Anker liegen, man sieht diese ganz große, dicke, sagt man Tau, oder? Ja, Tau. Und dieses Bild versucht, sowas durch ein Nadelöhr zu stecken. Egal, wie man darüber denkt, oder ein Kamel, das Tier durch ein Nadelöhr zu schieben. Versuch das mal. Aber auf jeden Fall, was sehen wir als Reaktion? Die Jünger haben es verstanden. Sie erkennen die Unmöglichkeit dieser Verpflichtung. Ihre Frage an Jesus dann ist, wer kann dann gerettet werden? Die Antwort? Ohne die übernatürliche Kraft Gottes können wir nicht mit ihm wandeln. Können wir unsere Liebe für Geld, für Besitz, für Status, was auch immer, in eine Liebe für Gott wandeln lassen? Wir sind durch diese Geschichte damit konfrontiert, dass wir alle eigentlich reich sind. Und wiederum geht es um ein Wort, was wir seit mehreren Wochen immer wieder finden in diese Geschichten. Vertrauen. Was, wem vertraust du? Vertrauen wir, was wir haben, was wir danach jagen, Beruf, Erfolg, Leistung, Ansehen? Oder vertrauen wir auf Jesus? Ich denke, das ist eine echte, wahre Gebetsanliegen für uns. Herr, breche du unsere Abhängigkeiten. Hilf uns, alles aufzugeben und dir nachzufolgen. Wiederum diese Überraschung von den Jüngern zeigt uns, was sie damals über solche Themen gedacht haben. Du bist reich, du hast viel, du bist erfolgreich, du bist von Gott gesegnet. War der Gedanke. Und Jesus dreht diese Welt auf seinen Kopf. Er macht es immer wieder. Aber eine Frage, die ich euch heute stellen will, ist diese. Was hält dich davon ab, in eine liebende, vertrauende Beziehung mit Gott zu wandeln? Was hält dich davon ab? Was steht im Weg zwischen dir und einer ehrlichen, offenen Beziehung mit unserem Herrn Jesus? Vers 31. Hier sagt Jesus nochmal seinen Tod voraus. Die Jünger verstehen ihn nicht. Sie sind praktisch blind für die Wahrheit, für diese Wahrheit. Ich denke, meiner Meinung nach, sind ihre Herzen immer noch nicht ganz offen für Gottes Reich. Für das, was Jesus eigentlich lehren will. Und daher kommt eine zweite Frage. Wo sind wir für Gottes Botschaft blind? Manchmal verstehen wir das nicht. Das ist dieser Heiligungsprozess. Wir lernen etwas über Gott, über diese Beziehung zu Jesus. Und wir kommen näher zu ihm. Das ist normal. Aber manchmal klammern wir an etwas fest und das stört oder hat die Potenzial, diese Beziehung zu zerstören. Und wir wollen es nicht loslassen. Wir haben Angst. Was passiert mit mir? Wie bin ich, wer bin ich, wenn ich das loslasse? Denn das ist schwer. Und das, da gehört auch einem Prozess. Was hält uns ab, diese wunderbare Wahrheit von Jesus zu erkennen? Und jetzt kommen wir zu noch einer ironischen Geschichte. Wenn man vergleicht, was schon in diesem Kapitel passiert ist, der reiche Jüngling, der den Segen Jesus nachzufolgen nicht sehen kann, er kann das nicht sehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, Jesus dir nachzufolgen, das alles abzugeben für dich. Ah, das sehe ich nicht. Die Jünger Jesu, die für die Wahrheit blind sind. Und jetzt heilt Jesus einen Mann. Ab Vers 35. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettete. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren sie an. Er solle still sein. Leise. Doch er schrie noch umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus blieb stehen, ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Lesen wir das auf Russisch, wenn jemand das lesen möchte. Ab Vers...
Ja.
Was für ein Durcheinander. Mit viel Lärm, viel Staub, viele Menschen auf einem Haufen. Und da sitzt ein blinder Mann, hört, wer vorbeikommt und sagt, Jesus, Sohn Davids, habt Erbarmen mit mir. Er benutzt einen messianischen Titel. Genau wie mit den Kindern. Ein Kapitel früher versuchen die Leute, ihn zu besänftigen oder auf die Seite zu schieben. Macht nicht so viel Lärm. Wir machen das. Und wie Jesus gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen, sagte er, ich möchte mit diesem Mann reden, praktisch. Und das erinnert uns vielleicht an etwas, das Jesus gesagt hat, als er seinen Dienst angefangen hat. Das findet man in Lukas 4, 18 zum Beispiel. Er hat mich gesandt, um Freiheit für die Gefangenen auszurufen, dass die Blinden wieder sehen. Ja. Jesus fragt ihn und indirekt fragt er uns, was willst du, dass ich für dich tue? Was kann Jesus für dich tun? Und das ist eine Frage, die Glauben fordert. Und in diesem Fall mit diesem blinden Mann kommt die Antwort schnell. Ich möchte einfach sehen. Es gibt keinen Zweifel in seiner Stimme, in diesem Mann. Denn er weiß, wer Jesus ist. Und er sagt, ich will sehen, Herr. Und in einem Augenblick ist die Dunkelheit, die sein Leben bestimmt hat, weg. Und im Gegensatz zu dem reichen Jüngling, was will der blinde Mann? Er will Jesus nachfolgen. Sofort. Er hat nichts, was ihn zurückhält. Und er weiß, wer Jesus ist. Sohn Davids. Und er ist bereit, ihm nachzufolgen. Letzte Woche wieder. Was war die Frage? Wie stehst du vor Gott? Gibt es einen Senfkorn vom Glauben in deinem Herzen? Ein winziger Senfkorn. Das kann Gott benutzen, egal wie klein. Diese Woche stellt Lukas uns die Frage, sehen wir? Siehst du Jesus? Wer er wirklich ist? Bist du bereit, seine Einladung anzunehmen? Blicken wir durch diese ganze Ablenkungen im Leben, die uns von Jesus abhalten können. Wie der reiche Jüngling. Jesus bittet uns, er fordert uns auf, folgen wir ihm nach. Blickt ihr auf mich, sagt er. Lassen wir uns Gottes Geschichte erkennen, seine Gnade sehen. Oder sind wir wie die junge Jesus? Und verstehen wir nicht ganz, was er meint. Wir sind ein bisschen verwirrt noch. Zum Beispiel, warum er schnurstracks nach Jerusalem gehen will. Jesus, du weißt, was dort passieren wird. Sie werden dich verhaften. Sie mögen dich nicht dort. Jesus, Jerusalem. Sind wir verstrickt so sehr in unsere eigene Meinung, wie Jesus sein Reich, unsere Theologie sein soll? Dass wir Jesus nicht deutlich sehen. Oder sind wir wie dieser blinde Mann und wie der Mann in der nächsten Geschichte? Zachäus. Mit Zachäus sind wir wieder von einem Mann überrascht, den niemand für würdig gehalten hätte, Zeit mit Jesus verbringen zu dürfen. Und Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und viele sind oder haben die Erwartung, dass er dort gesalbt werden wird. Die Jünger wissen ein bisschen mehr und weiß, was anderes passieren könnte. Aber einige denken schon, dass er als Messias gesalbt wird. Und das Event wird eine glorreiche und machtvolle Zeit für ganz Israel. Und in dieser nächsten Geschichte mit Zachäus ist es auch interessant, dass Lukas seinen Namen nennt. Und sie machen das nicht oft. Und das lässt uns wissen, vielleicht, dass diese Geschichte sehr bekannt war, sehr wichtig war. Lesen wir diese Geschichte zusammen. Lukas 19. Auch auf Russisch danach. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Merkt ihr das Wort von Lukas? Sehen. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jemand auf Russisch? Ich liebe die Schlussfolgerungen aus dieser Geschichte. Es beginnt mit einem Mann, der gebrochen ist, der nach etwas sucht. Und Zachäus ist überhaupt nicht wie dieser reiche Jüngling, was wir am Anfang hatten. Er weiß, dass er seine religiösen Erziehung den Rücken gekehrt hat. Und er weiß, dass er ein Verräter ist. Und viele haben ihm solche Männer gesehen als die schlimmste Sorte von Verräter. Hat sich bereichert durch seine Arbeit, sein Job für die Römer. Er arbeitet als Juden für die Römer. Keiner wird mehr gehasst. Vielleicht denkt ihr, Mann, ich habe keine Möglichkeit, in Gottes Reich zu gehen, das noch zu sehen. Aber mindestens kann ich Jesus sehen. Vielleicht sehe ich ihn kurz, als er vorbeigeht. Und wie ein Kind klettert er auf einen Baum. Einfach, damit er Jesus sehen kann. Wie stellt ihr das vor, was er gefühlt hat, als Jesus seinen Namen gerufen hat? Ich hasste das als Kind in der Schule, wenn der Lehrer, Lehrerin mich beim Namen oder meinen Namen gesagt hat in der Unterrichtsstunde. Weil mein erster Gedanke war, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich wieder verkehrt gemacht? Was hat Zachäus gedacht, als Jesus ihn beim Namen gerufen hat? Oh nein, jetzt kriege ich es ab. Wird Jesus ihn als Beispiel von einem sinnlosen Leben lächerlich machen? Jesus macht das umgekehrt. Er fragt, ich möchte bei dir essen. Bei dir zu Hause sein heute Abend. Und Mann, hat er eine Freude. Mit großer Freude nimmt er Jesus mit nach Hause. Und diese Reaktion von den anderen Menschen, man könnte meinen, es ist vorhersehbar, es ist auch enttäuschend, aber Mensch, Jesus verhält sich schon wieder unpassend. Guck mal, Leute, er sitzt am Tisch mit diesen sündigen Menschen. Was für ein Mensch ist das? Aber dieser Sünder ist bereit, seinen Sünden zu bereuen und umzukehren. Er kehrt sich ganz klar und deutlich von seinem vorherigen Leben, was er schon getan hat mehrmals. Sein Reichtum ist ihm jetzt völlig egal, weil er will unbedingt in Gottes Reich leben. Und Jesus antwortet, ich höre in seinem Satz viel Freude. Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und Jesus gibt dann anschließend, man kann sagen, eine berühmte, was wir mehrmals gehört haben, Beschreibung von dem Zweck seines Kommens, der eigentlich uns allen zum Herzen liegen sollte. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wem oder was suchen wir? Und was sind wir bereit aufzugeben, damit wir Jesus folgen können? Wir werden uns heute nicht in Gruppen aufteilen. Die Stunde ist schon fortgeschritten, um an die Lehrkräfte hinten zu denken. Aber ich möchte schon, dass ihr diese Fragen überlegt. Heute. Diese Woche. Was hält dich davon ab, in eine liebende, vertrauende Beziehung mit Gott zu wandeln? Ach so. Danke. Da sind die. Danke. Wo sind wir für Gottes Botschaft blind? Und warum? Manchmal ist es gut, mit jemandem, der uns gut kennt, zu reden. Ein Gespräch zu haben mit dieser Person. Siehst du etwas in meinem Leben, das mich abhält, weiter mit Jesus zu wandeln oder eine Entscheidung für Jesus zu machen? Das haben wir deutlich gesehen, Samstag vor einer Woche, als 30 taufen ließen. Wir haben gefeiert, ihre Entscheidung, Jesus im Glauben nachzufolgen. Was hält dich davon ab? Lasst uns beten zum Schluss. Herr, wir danken dir für diese Botschaft heute. Für manche mag es sein, dass es keine leichte Botschaft ist, keine leichte Worte zu hören, zu überlegen. Was heißt das für mich? Aber Herr, mein Bitte ist, dass du unsere Herzen öffnest. Dass du diese Angst wegnimmst, wenn es da ist. Egal, was uns davon hält, dir näher zu kommen oder dir weiterhin nachzufolgen, Vater, nimm das weg. Hilf uns mit unserer Einstellung, unserer Herzenseinstellung, wie wir Dinge, Sachen, Besitz sehen. Weil wir haben so viel. Wir sind in diesem Sinne so reich gesegnet. Hilf uns, weise zu sein, dass dieser Reichtum dein Reich nicht hindert. Entferne, Herr, alles von unserem Leben, damit wir dir nachfolgen können. Und lass uns nie deine Einladung zum Leben ablehnen. Vater, lehre uns umzukehren, damit wir mit dir gehen können und wahres Leben finden. Danke, dass wir diese Zeit heute Morgen zusammen haben. Segnet unsere Gemeinschaft weiterhin, das Essen, die Zeit zusammen. Herr, wir beten in deinem mächtigen Namen. Amen. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Wir haben Kaffee. Ja, genug heute. Sonst kochen wir mehr. Und gleich werden wir alles umgestalten und die Tische hinstellen.